Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des BSG Podcasts, in der wir uns heute einem besonders sensiblen und bedeutsamen Thema widmen. Es ist mir eine große Ehre, Frau Prof. Dr. Michaela Berghaus als Gast in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Prof. Dr. Berghaus ist nicht nur eine Diplompädagogin und hat den Master im Sozialmanagement, sondern auch eine Professorin an der Fachhochschule Münster sowie eine freiberufliche Dozentin. Ihre Expertise und ihr Engagement in der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere in den Bereichen Erziehungshilfen und des Kindesschutzes, haben weitreichende Anerkennung gefunden. In dieser Episode tauchen wir tief in die Thematik Ihres Buches Erleben und Bewältigen von Verfahren zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung ein, aus der Perspektive betroffener Eltern. Ein Werk, das nicht nur für Fachkräfte in der Sozialarbeit, sondern auch für betroffene Familien und die breite Öffentlichkeit von unschätzbarem Wert ist. Wir werden mit Frau Prof. Dr. Berghaus über eine Reihe von Fragen sprechen, die nicht nur die Beweggründe hinter dem Buch beleuchten, sondern auch tief in die Problematik der Kindeswohlgefährdung eintauchen. Von den Anfängen und Erkennungszeichen über das Ausmaß der Gefährdung bis hin zu den persönlichen Erlebnissen der Eltern in diesen Verfahren und den möglichen Belastungen, die sie erfahren. Darüber hinaus diskutieren wir empirische Erkenntnisse über die Belastung in familiären Lebenssituationen und wie Kinder in diesem Kontext aufwachsen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bewältigung dieser Herausforderung. Frau Prof. Dr. Berghaus wird uns Einblick in die Belastungsressourcen-Balance nach Wolf geben und erörtern, wie diese Erkenntnisse in der Praxis der sozialen Arbeit Anwendung finden können. Zudem werden wir die verschiedenen Methoden erkunden, die in diesem Bereich zur Verfügung stehen. Begleiten Sie uns auf dieser aufschlussreichen Reise, die nicht nur akademische Perspektive beleuchtet, sondern auch praktische Lösungsansätze für eines der drängendsten Probleme unserer Gesellschaft bietet. Jetzt wünschen wir Ihnen erstmal ganz viel Spaß, Freude und neues Wissen bei dieser Podcast-Folge. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom BSG-Podcast. Unsere heutige Alltagsheldin ist Frau Prof. Dr. Michaela Berghaus. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr, mit Ihnen über das spannende Thema zu sprechen. Wie gerade schon erwähnt, sprechen wir heute über Ihr Buch mit dem Hauptthema der Kindeswohlgefährdung. Und ich würde, bevor wir in die Thematik reinsteigen, Ihnen direkt mal eine allgemeine Frage stellen oder eine persönliche Frage, wie Sie denn überhaupt dazu gekommen sind, wirklich dazu ein Buch zu schreiben. Was waren Ihre Beweggründe, Ihre Hintergründe?
Genau. Dann muss ich ganz kurz ausholen. Ich bin ja selbst jahrelang Fachkraft im ASD gewesen, also im Allgemeinen Sozialen Dienst, und habe Eltern, Kinder und Jugendliche begleitet als Fachkraft und habe während dieser Zeit bemerkt, dass insbesondere in Verfahren zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung die Zusammenarbeit gerade mit Eltern sich auch sehr schwierig gestaltet. Und da wollte ich die Chance tatsächlich nutzen, genau dieses Themenfeld mal wissenschaftlich zu beleuchten, um auch Erkenntnisse generieren zu können, die möglicherweise hilfreich sind, um so ein Stück weit Eltern mehr verstehen zu können, beziehungsweise Verhaltensweisen von Eltern in Zwangskontexten, und auch so ein Stück weit Handlungsempfehlung und oder Impulse vielleicht auch formulieren zu können, die von Fachkräften, die jetzt noch aktiv sind, im Alltag aufgegriffen werden können. Also das ist so der Hintergrund, wieso das Thema für mich so ein besonderes war, weil ich wirklich auch Dinge selbst als Fachkraft erlebt habe und einfach die Perspektive verändern wollte.
Ja, danke schön. Also definitiv in diesem Buch ist das ja alles sehr, sehr, sehr ausführlich beschrieben. Da gehen wir auch gleich nochmal sehr ausführlich in die Details, vielleicht für diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, sondern sich jetzt erstmal das Interview anschauen. Ich würde jetzt vielleicht auch direkt zu Beginn, weil wir jetzt das Wort Kindeswohlgefährdung ja schon erwähnt haben, was steckt so dahinter? Was ist die Definition? Wie kann man Kindeswohlgefährdung eingrenzen?
Ja, Kindeswohlgefährdung ist tatsächlich relativ schwierig zu definieren. Kindeswohlgefährdung ist ja ein unbestimmter Rechtsbegriff. Also das heißt, die Juristen und Juristinnen geben uns einen Rahmen vor, aber inhaltlich müssen Fachkräfte unterschiedlicher Professionen gemeinsam mit Adressatinnen diesen Begriff mit Inhalt füllen. Also das heißt, es handelt sich bei dem Begriff nicht um einen beobachtbaren Sachverhalt, sondern tatsächlich um eine Konstruktionsleistung, die immer wieder in jedem neuen Einzelfall erbracht werden muss. Also das heißt, was ich als Kindeswohlgefährdung definiere, hängt davon ab, welche Indikatoren ich in dem Fall wahrnehme, also welche Anzeiger es gibt, klare Beobachtung etc. Und dann gilt es, diese Beobachtungen zu bündeln und dann auch eine Deutung dahingehend zu machen, welche Schädigungen für Kinder geschehen können, wenn diese weiter der Situation ausgesetzt sind. Und ein wichtiges Element ist auch noch, wenn ich das noch ergänzen darf, also es geht zum einen natürlich darum, was liegt für Kinder vor. Ja, und ein zweites wichtiges Element ist tatsächlich auch die Frage, inwieweit sind Eltern bereit und in der Lage, auch aktiv daran mitzuwirken, dass Gefährdungssituationen, Konstellationen reduziert werden. Also das sind so zentrale Definitionsbausteine, die es so zu berücksichtigen gilt in der Praxis. Aber diese Hoffnung, dass ich klar sagen kann, das ist Kindeswohlgefährdung, die kann ich gar nicht erfüllen, sondern eher den Hinweis geben, natürlich gut im Einzelfall zu schauen, welche Beobachtung habe ich, was nehme ich auf Seiten des Kindes wahr, auf Seiten der Eltern und was bedeutet das auch für kindliche Entwicklung und welche Schädigung prognostiziere ich?
Und da wir jetzt schon bei Schädigungen sind, wie macht sich diese denn dann bemerkbar, dass Eltern wissen, dass sie separieren können, differenzieren können? Das ist jetzt wirklich Kindeswohlgefährdung. Wo fängt diese an? Wie macht sie sich bemerkbar?
Ja, das bleibt auch eine Definition im Einzelfall. Ja, also das tut mir leid, dass ich Sie enttäuschen muss. Also in der Literatur wird zum Teil vom Cut-off-Point gesprochen, also genau von der Schwelle hin, wo es nicht mehr nur in Anführungszeichen um einen erzieherischen Bedarf geht, der ist ja auch gesetzlich definiert, sondern eben um kindeswohlgefährdende Situationen. Und klar ist, dass es wirklich um ein Minimum geht, sodass so die Schädigungsaussichten das Entscheidende sind. Also das klingt etwas paradox und jeder möchte und jede möchte natürlich Schädigungen in der Praxis für Kinder vermeiden. Aber der Blick dahin ist das Entscheidende. Also was passiert, wenn die Situation unverändert bleibt? Welche Schädigungen sind für das Kind zu befürchten? Und davon ausgehend muss natürlich auch dann mit Eltern, Kindern und Jugendlichen überlegt werden, was braucht es auch, diese Situation zu verändern. Und Indikatoren sind, das habe ich gerade ja bereits angedeutet, können natürlich im Wohnungsumfeld liegen, also beispielsweise vermüllte und oder dreckige Wohnungen. Das kann natürlich auch, oder weitere Ansatzpunkte können natürlich auch im Verhalten des Kindes beobachtbar sein, ja, besonders herausfordernde Verhaltensweisen, Rückzüge etc. Aber auch natürlich elterliche Verhaltensweisen, die möglicherweise Anlass zur Sorge geben. Ja, aber entscheidend ist tatsächlich, dass es nicht um suboptimale Erziehung geht, ja, sondern wirklich um ein Minimum, das nochmal eine andere Qualität hat, weil dadurch massive Schädigungen auftreten können und die Wahrscheinlichkeit, das ist auch noch ein wichtiges Definitionskriterium aus der gerichtlichen Anforderung, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist.
Also begrenzen wir es hier natürlich jetzt nicht nur auf also ein häusliches Umfeld, wie jetzt eben, dass das Kind zum Beispiel einfach nicht in dieser häuslichen Umgebung aufgrund von zum Beispiel der ganzen, von einer dreckigen Umgebung leben kann, sondern auch so etwas wie körperliche Gewalt durch Erziehungsrollen und, und.
Also, genau. Also Kindeswohlgefährdung ist ja ein Sammelbegriff, könnte ich sagen, unter den dem unterschiedliche Formen gefasst werden, beispielsweise Vernachlässigung, wie Sie gerade auch gesagt haben, körperliche Gewalt, psychische Gewalt oder sexuelle Gewalt. Und es ist häufig in der Praxis auch ein Konglomerat aus unterschiedlichen Gefährdungsformen, die auftreten. Also das heißt, Kinder sind auch zum Teil von mehreren Gefährdungsformen betroffen. Und natürlich dann darauf angewiesen, dass Eltern und oder Fachkräfte vielleicht auch in Kooperation diese Situation abwenden.
Wir haben, also was sind denn jetzt zum Beispiel
nicht so bekannte Kindeswohlgefährdung. Also wir haben jetzt gerade die Beispiele genannt. Das sind ja die großen Themen, aber was wird vielleicht auch eher seltener betrachtet, dass das erst gar nicht in Erwägung gezogen wird, was viele vielleicht schon gar nicht erst in die Kategorie einordnen würden, dass es schon dazu gehört.
Also ich habe erstmal das Gefühl, dass in der Praxis tatsächlich eine ganz besondere Achtsamkeit inzwischen für Kindeswohlgefährdung vorherrschend ist. Also dass schon eine besondere Sensibilität da ist, bestimmte Beobachtungen auch wahrzunehmen und auch entsprechend handeln zu können. So, das habe ich erstmal, also das möchte ich erstmal vorweg stellen, weil ich auch viel in Kontakt bin mit Fachkräften im Kontext von Weiterbildung und so weiter. Anspruchsvoll ist tatsächlich für viele Fachkräfte Vernachlässigung und psychische Gewalt, weil diese auf den ersten Blick nicht so sichtbar sind. Also das heißt, das Erkennen dieser Gefährdungsform ist sehr anspruchsvoll, braucht häufig auch mehr Zeit. Und das macht es zum Teil phasenweise auch sehr schwierig für betroffene Fachkräfte eben, das auch auszuhalten, ja, weil die Anzeichen, sag ich mal in Anführungszeichen, nicht ganz so deutlich sind.
Und wenn man jetzt natürlich nicht im direkten Umfeld mit der Familie zum Beispiel ist, wie macht sich das, in welchem Rahmen macht sich das zum Beispiel bei einem Kind bemerkbar, wenn man jetzt eine Fachkraft, die jetzt nicht in den privaten Raum eindringt? Ich könnte es mir jetzt vorstellen, dass das so etwas ist wie natürlich das Kind macht es in der Kita sich bemerkbar oder wenn es wirklich körperliche Gewalt ist, sieht man das ja auch optisch. Was können da mögliche Faktoren sein, dass man so etwas erkennt, wenn man nicht im direkten Umfeld privat involviert ist?
Ja, das kann sehr vielfältig sein und da gibt es auch Unterschiede zum Teil zwischen den Geschlechtern, also zwischen Mädchen und Jungen. Zum Teil ziehen sich beispielsweise Kinder stark zurück. Ja, es gibt Rückzugstendenzen. Sie wirken sehr verschüchtert, eingeschüchtert etc. Oder aber auch das extrem ausagierende Verhaltensweisen. Das macht es eben auch sehr schwierig. Also die Spannweite, woran möglicherweise, ich formuliere es mal vorsichtig, Kindeswohlgefährdung zu erkennen, das ist sehr weit. Ja? Und das macht es sehr schwierig. Also es kann, ich glaube, anders formuliert, ich glaube, dass es wichtig ist, eine besondere Achtsamkeit zu haben, und die Frage immer mitlaufen zu lassen, was brauchen Kinder? Können sie in Beziehung gehen? Wie gehen Sie mit anderen Kindern in Beziehung? Wie ist Ihr Spielverhalten? Wie treten Sie mit Kindern mit anderen Kindern und aber auch mit den Eltern in Interaktion? Gibt es da irgendwelche Irritationen? Also ich würde Fachkräften tatsächlich empfehlen, besonders achtsam zu sein und die Beobachtung auch gut zu dokumentieren, um erstmal auch so eine Idee davon zu bekommen, ist das eher eine einmalige Situation, die ich wahrnehme, oder ist es gehäuft? Ist beispielsweise auch das Spielverhalten besonders auffällig oder tritt es gar nicht in Kontakt, dass da einfach nochmal andere Einschätzungen möglich wären. Und dann gilt es natürlich auch, aber da bin ich jetzt im institutionellen Kontext, auch sich kollegial zu beraten, also sich auch nochmal zu prüfen. Was sind meine Beobachtungen? Was haben andere beobachtet? Und das bleibt einfach sehr, sehr wichtig. Wirklich gut, das Verhalten und auch das Erscheinungsbild. Also der Fokus lag ja gerade auch auf das Verhalten. Aber natürlich kann ich auch auf das Erscheinungsbild. Also wie wirkt das Kind? Ja, wirkt es eher unterernährt? Habe ich das Gefühl, dass es ständig dreckige Kleidung trägt? Ich überspitze es jetzt mal. Und so weiter. Also entscheidend ist, ein ganzheitliches Bild zu kreieren. Im Idealfall, damit dann auch die Meldung oder eine potenzielle Meldung natürlich alle Aspekte mit in den Blick nehmen kann.
Also geht man dann auch in dem Bereich nicht in, also man hält es fest, man dokumentiert es, geht dann Rücksprache, Absprache mit Kolleginnen, die es ebenfalls jetzt eben gegebenenfalls auch nochmal beobachten können aus einer anderen Perspektive. Und dann geht man eher nicht konfrontativ auf die Erziehungspersonen oder Erziehungsrollen zu, sondern holt sich andersweitig außenstehende Fachkräfte nochmal hinzu und meldet etwas, wie Sie jetzt gerade gesagt haben.
Also da muss ich korrigieren. Also der Gesetzgeber sagt ganz klar, das gilt für freie Träger der Jugendhilfe, dass diese auf jeden Fall schon aufgefordert sind, auch aktiv natürlich mit Eltern, Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Also es soll nicht sein, dass ich Dinge wahrnehme. Also das ist auch wichtig, dass Sie da nochmal nachfragen, nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Dass es darum geht, quasi wie ein Detektiv zu sammeln und dann einfach weiterzugeben. Darum geht es nicht, sondern es geht eher darum, Beobachtung zu dokumentieren, wahrzunehmen und einzuschätzen, um dann auch gemeinsam mit den Beteiligten diese zu bearbeiten. Ja, also das ist schon der Auftrag nach Paragraph 8a Absatz 4, dass klar ist, auch freie Träger, ja, sind aufgefordert, mit Eltern zu sprechen, Gefährdungseinschätzung gemeinsam mit Eltern und auch Kindern, sofern deren Schutz nicht gefährdet wird, zu vollziehen und nicht einfach weiter an die nächste Instanz, zum Beispiel das Jugendamt, zu geben. Also sozusagen für die einzelnen Träger einen eigenständigen Auftrag auch mit Blick auf Kinderschutz, beziehungsweise ganz konkret Verfahren zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung.
Ja gut, weil jedes Elternteil freut sich ja sowas zu hören, oder viele gehen ja auch direkt in Widerstand. Und ich glaube, bei vielen ist es natürlich auch nicht so einfach, da durchzukommen, da reinzukommen, dass sie auch sagen, ja, ich stimme gerade wirklich was nicht, egal welche Hintergründe es hat. Deswegen kann es ja auf der Seite natürlich auch sehr schwer sein, da durchzukommen oder überhaupt auf, dass einem überhaupt jemand zuhört und einen ernst nimmt.
Ja, genau, es ist eine hochanspruchsvolle Aufgabe, weil natürlich Eltern, so auch die Ergebnisse meiner Studie, natürlich die Elternschaft als hohe Identifikation ansehen. Ja, und in der Regel, so zeigen meine Ergebnisse, sehen Eltern sich auch als gute und oder bemühte Eltern. Ja, auch wenn es schwierige Zeiten gibt oder schwierige Konstellationen, erstmal ist das so die Wahrnehmung. Und die wird natürlich erschüttert durch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Konfrontation und auch die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit den Beobachtungen, die elterliches Verhalten zum Teil auch in Frage stellen. Und also das bleibt anspruchsvoll, sowohl für Eltern natürlich, sich damit auseinandersetzen zu müssen, ja, aber auch für Fachkräfte, das umzusetzen, weil auch immer gerade beispielsweise im Kontext Kita schwingt häufig auch die Angst von Fachkräften mit, die bis dato gute Beziehungen zu gefährden durch eben Beobachtungen, die auf eine Kindeswohlgefährdung hindeuten.
Und jetzt eben, weil Eltern ja auch selbst mal bemüht sind, natürlich auch und sich aus einer anderen Perspektive betrachten, herrscht draußen ja auch einfach für gewisse Erziehungsrollen zu wenig Wissen. Wie kann man die Eltern denn da mit einbeziehen? Wie kann man sie beteiligen, dass sie einfach eine neue Perspektive dafür erhalten, dass man sie einfach mehr einbezieht
Ja,
in die Arbeit selbst?
ich glaube, dass es von entscheidender Bedeutung ist, anschlussfähig zu sein. Also dieser Begriff fällt sehr oft, aber ich glaube, oder anders formuliert, ich bin davon überzeugt, dass wir als Fachkräfte die Lebenswelt von AdressatInnen ernst und nehmen müssen und zum Ausgangspunkt auch von Überlegungen machen müssen. Also das heißt, wenn ich natürlich mit Eltern in Kontakt trete, habe ich jederzeit die Möglichkeit, sie zu beteiligen. Und in erster Linie erfordert das natürlich so ein Interesse an dem Gegenüber. Also was bringen Eltern mit? Wie ist aktuell ihre Situation? Wo hakt es vielleicht auch? Welche eigenen Ideen haben sie auch dazu? Also tatsächlich da gut zuzuhören. Und wenn Angebote auch unterbreitet werden, dass diese Angebote auch passend sind, ja, im Idealfall. Also es ist natürlich auch, könnte man sagen, idealtypisch gedacht. Das stimmt. Und gleichzeitig gibt es natürlich viele Fallkonstellationen auch in der Praxis, in denen es geglückt ist oder aktuell auch glückt. Also das heißt, in dem genau die Bedarfe der Eltern und natürlich auch der Kinder und Jugendlichen, die dürfen natürlich nicht hinten rüberfallen, aber die so den Ausgangspunkt bilden, damit auch Hilfen wirksam sein können. Wirksam im Sinne der Eltern. Das ist natürlich das Erstrebenswerteste, dass Eltern auch so eine Idee bekommen, was können wir uns vorstellen? Ja, vor allen Dingen, wenn es vorher noch relativ fremd ist. Und was können wir uns auch vorstellen zu verändern?
Und wenn das jetzt nicht klappt, wenn wir zum Beispiel mehr darauf gehen, also darauf bezogen sind, das Jugendamt jetzt mit einzuschalten, welche Rolle spielt dann das Jugendamt in dieser Situation, sobald eine Kindeswohlgefährdung besteht, wenn sie da ist, was ist die Aufgabe hier von den Jugendämtern selbst?
Also das Jugendamt und
Ja.
ganz konkret der allgemeine soziale Dienst als ein Teilbereich der Organisation spielt eine zentrale Rolle im Verfahren zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung, vor allen Dingen nach Paragraph 8a. Also das heißt, das Jugendamt hat ja generell die zentrale Aufgabe, einerseits Eltern, Kinder und Jugendliche zu beraten, zu unterstützen und zu begleiten. Und gleichzeitig natürlich auch Kinder zu schützen. Also das ist so, das sind die beiden Zielsetzungen, die das Jugendamt verfolgt, die natürlich zum Teil in einem Spannungsverhältnis sind. Aber wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, dass es diese beiden Aspekte gibt, in denen sich Fachkräfte bewegen. Und das heißt, es ist natürlich einerseits die Aufgabe des Jugendamtes als Wächteramt aktiv zu werden, also in Verfahren zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung Gefährdungseinschätzung vorzunehmen. Ja, aber dann dürfen sie natürlich nicht stoppen. Das heißt, es ist gleich eng oder eng daran gekoppelt, ist natürlich auch die Aufgabe, Hilfen anzubieten. Und dazu stehen dem Jugendamt stellvertretend für den allgemeinen sozialen Dienst, viele Hilfen zur Verfügung. Also man muss deutlich sagen, wir haben einen großen Hilfekanon in Deutschland und da ist es auch wichtig, dass der ASD die Hilfen entsprechend vermittelt. Und da wird schon deutlich, auch bei Gefährdungseinschätzungen braucht es natürlich Möglichkeiten der Unterstützung, der Hilfestellung. Das ist so die eine Seite, die wichtig ist für den ASD, also das, was es gilt zu berücksichtigen. Und das andere ist natürlich, dass sollten beispielsweise Eltern nicht zustimmen, Hilfe oder der Abwendung einer Gefährdung in diesem Fall, dann hat das Jugendamt auch die Verpflichtung, das Familiengericht anzurufen, beziehungsweise aktiv auch in familiengerichtlichen Verfahren mitzuwirken. Das ist auch noch eine weitere Aufgabe, die der ASD hat und die natürlich gerade im Verfahren zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung wichtig ist oder eine besondere Relevanz hat.
Und da wir jetzt gerade schon bei der Abwendung von Eltern sind, wie erleben denn Eltern so ein Verfahren von einer Abwendung bei der Kindeswohlgefährdung?
Ja, das ist hochspannend. Da kann ich auf meine Ergebnisse rekurrieren. Also
Sehr gerne.
das Erleben ist natürlich hochindividuell. Also das heißt, in jeder Fallkonstellation gibt es natürlich individuelle Erlebensmuster, Fallkonstellationen, Hintergründe etc. Und gleichzeitig gab es quer zu den gesamten Fällen so Überschneidungen. Ja. Und was für viele Eltern eben im Erleben sehr bedeutsam war, war in dem Verfahren, dass es irgendwann in ihren Augen einen Kampf glich. Ja, also sie haben es als Kampf wahrgenommen, einen Kampf zwischen Fachkräften, vorrangig des ASD und ihnen, in denen es noch nicht mal zwingend mehr um das Kind gehen musste aus ihrer Perspektive, sondern es ging eher um den Kampf um Deutungsmacht. Also wer entscheidet eigentlich, was gute Erziehung bedeutet, was Kindeswohlgefährdung bedeutet, was das Kind braucht. Also das haben tatsächlich viele Eltern berichtet, dass dieser Kampf ganz, ganz bedeutsam war und auch ganz belastend, das muss ich so auch sagen, für die betroffenen Elternteile. Und ein weiteres wichtiges Moment, was damit natürlich zusammenhängt, war das Erleben von Stigmatisierung in Verfahren zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung. Also zahlreiche Elternteile haben davon berichtet, dass sie sich in dem Verfahren stigmatisiert fühlen. Also sie wurden beispielsweise als schlechte Eltern, trinkende Eltern, Alkoholikereltern bezeichnet. Und das haben sie für sich natürlich negativ wahrgenommen, weil sie dadurch auch diese Gefährderinnenrolle reduziert wurden. Das war ebenfalls massiv belastend für die betroffenen Elternteile, weil sie da wenig Handlungsmöglichkeiten für sich gesehen haben, aus dieser Rollenzuschreibung herauszukommen. Das waren so zwei zentrale Aspekte, die für die Eltern wirklich bedeutsam waren.
Spannend. Also natürlich war es klar, dass alles nicht in eine Richtung, dass auch dafür nicht nur den einen Weg geben kann, wie es auch nur eine Definition gibt. Aber natürlich, klar, also schade, dass in so einer Rolle natürlich das Kind dann, also worum es ja eigentlich geht, so weit in den Hintergrund gerät. Und es natürlich auf dem, also alles persönlich genommen wird, auf dem persönlichen Ohr gehört wird, dass es natürlich um eine Erziehungsrolle geht, dass ich ja dann die Verletzte bin. Aber was können denn zum Beispiel auch da dann die Belastung in solch einer Situation sein, also eine potenzielle Belastung in dem Verfahren selbst der Abwendung sein?
Ja, also wir müssen uns ja vorstellen, dass Eltern, die mit dem Verfahren konfrontiert sind, zunächst natürlich ein Fremdheitsgefühl haben. Ja, also die sind ja nicht gewohnt häufig, also mit dem ASD zu kooperieren. Gerade auch, also in meiner Untersuchung war es ja auch so, dass alle Eltern Kontakt hatten zu dem Familiengericht. Also das ist natürlich auch eine neue Situation. Und auch diese Auseinandersetzungen, die waren sehr belastend, weil das sozusagen auch Kommunikationsstrukturen sind, die für die Eltern fremd waren. Ja? Also das war erstmal befremdlich, das war anstrengend und anspruchsvoll. Dann, was auch herausfordernd war in diesem Verfahren, war so das Erleben, dass häufig Fachkräfte und auch Richter, Richterinnen sich kannten und dann so eine Idee auf Seiten der Eltern entstand, die sind gegen uns. Ja? Also das heißt, dass das auch nochmal besonders bedeutsam war für die Eltern irgendwie. Haben wir hier sowieso gar keine Chance, ja, also in der Wahrnehmung allein erst. Ich möchte gar nicht sagen, dass das so ist. Das könnte ich und darf ich natürlich gar nicht machen, aber in dem Erleben der Eltern war es so, dass die dann auch gedacht haben, das ist eine Front, da brauchen wir gar nichts gegen zu machen oder haben wir gar keine Chance gegen, ja. Und vor allen Dingen, und das zeigt sich bei tatsächlich allen Eltern, war die Interaktion mit dem Jugendamt, also konkret dem ASD, besonders herausfordernd und belastend, weil da auch eine Dynamik entsteht, die für die Eltern schwer greifbar ist. Also da entstehen beispielsweise Vorwürfe, die sie schwer entkräften können. Es entstehen Anforderungen, die sie auch schwer umsetzen konnten. Also diese Interaktion wurde von allen Elternteilen, die befragt wurden, wirklich dominant platziert und auch als größten Belastungspunkt benannt. Also tatsächlich der ASD in der Interaktion. Also das kann das Auftreten sein, das kann konkret die gesprochenen Wörter sein. Also das kann noch auf unterschiedlichen Ebenen gelagert sein. Aber das war wirklich für die Befragten omnipräsent.
Ja, spannend. Also ich glaube, viele gehen da auch einfach sehr mit der Voreinstellung schon, in egal welche Situation ein, dass ich keine Chance habe. Sobald es irgendwie das Jugendamt mit eingeschaltet wird, ist gerichtlich, irgendwie so, es einfach vor Gericht geht, dass man da einfach so ein Machtverhältnis, glaube ich, in dem Kopf, unabhängig davon, was in dem Prozess noch passieren kann, einfach schon mitbringt und da dann einfach schon die Wand also runtergefahren worden ist und da man so oder so nicht durchkommt. Also ich glaube auch, das ist einfach die Brille, die man sich aufgesetzt hat und ab da wird das wahrscheinlich der Weg sein, der dann auch gegangen wird, was ja nicht so heißen muss. Also es gibt ja mit Sicherheit schon den einen oder anderen Fall, wo es jetzt natürlich nicht nur in diese eine Richtung gehen musste, dass es irgendwie ein Ausmaß genommen hat, sondern es ja sehr wohl. Na, das ist meine Frage. Die Möglichkeit besteht, dass ja auch jemand, der jetzt das Kind der Kindeswohlgefährdung beschuldigt worden ist, dass es ja nicht nur in die eine negative Richtung gehen kann.
Genau. Also das muss man nochmal deutlich sagen. So war meine Studie angelegt. Also ich hatte tatsächlich ausschließlich Fälle, die vor dem Familiengericht auch verhandelt wurden. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Also das ist so sozusagen der Worst Case. Ja, deswegen habe ich es gerade auch nochmal beleuchtet, dass der ASD natürlich auch eine eigenständige Beratungsfunktion hat und in Hilfen vermitteln kann. Also das heißt, das ist ja, wenn wir es etwas, ja, flapsig formulieren, das Ende der Kette, das ich skizziert habe. Also es gibt viele Optionen, die der ASD vorher schon ermöglichen kann für Eltern, Kinder und Jugendliche. Und was ich wirklich auch nochmal betonen möchte, ist ja auch die Stärkung von AdressatInnen, also sowohl von Eltern als auch von Kindern und Jugendlichen durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz. Also Eltern und Kinder und Jugendliche haben eigenständige Beratungsansprüche, viele Möglichkeiten, die sie wirklich gut für sich nutzen können, wenngleich natürlich diese Skepsis gegenüber dem Jugendamt die kann ich nicht leugnen. Die war auch bei allen befragten Elternteilen präsent. Ja.
Ja, die darf dann erstmal genommen werden, wenn man das dann auch annehmen möchte. Also wenn jetzt ich der Kindeswohlgefährdung beschuldigt worden bin oder angeklagt worden bin, wie kann ich denn da dann vorgehen, dass klar, die Mauer ist trotzdem da, aber ich möchte es trotzdem versuchen, dass ich irgendwie doch, also welche Schritte kann ich denn da gehen und wie genau wird geholfen? Also Sie haben es ja gerade ein bisschen angeschnitten.
Ja, also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten für Eltern. Also erstmal, wenn es wirklich in dem Verfahren selbst darum geht, es ist natürlich schon eine Möglichkeit, sich auch anwaltlich beraten zu lassen, begleiten zu lassen, das auf jeden Fall, ganz konkret in dem Verfahren. Und in dem Kontakt mit dem Jugendamt besteht natürlich auch die Möglichkeit, also jenseits des Verfahrens, dass Vertrauenspersonen mitgenommen werden können, einfach um einen guten Rahmen schaffen zu können. Also wenn ich beispielsweise skeptisch bin und nicht genau weiß, was mich da dort erwartet, dann macht es vielleicht schon Sinn, eine Person mitzunehmen, die mir hilfreich zur Seite steht. Ja? Das würde ich natürlich erstmal allen Eltern wünschen, damit so ein Stück weit die Skepsis abgebaut werden kann und die eigene Sicherheit auch gestärkt wird. Also dass diese Möglichkeit besteht. Und natürlich kann dann das der ASD als Schaltstelle dienen für unterschiedliche Hilfen. Also sei es beispielsweise eine sozialpädagogische Familienhilfe, die wirklich direkt vor Ort in die Familien gehen kann, gemeinsam mit der Familie eine Tagesstruktur entwickeln kann, beispielsweise auch andere Regeln oder Ideen von Zusammenleben, also was so die Themen der Eltern sind. Aber natürlich auch weitergehende Hilfen, teilstationäre Hilfen, beispielsweise also Tagesgruppen, um einfach auch Entlastung tagsüber zu schaffen. Und natürlich reichen die Hilfen auch zu einer stationären Hilfe, also Wohngruppen, die möglicherweise auch vorübergehend und oder dauerhaft hilfreich wahrgenommen werden können. Und dazwischen gibt es natürlich weitergehende Hilfen und Nuancen, aber das macht einfach nochmal deutlich, wie vielschichtig auch das System ist und wie viele Möglichkeiten es auch gibt, für Eltern an Unterstützung zu kommen. Und das ist auch ihr Recht, das muss man nochmal deutlich sagen. Also alle Hilfen zur Erziehung sind sozusagen anspruchsberechtigt und der Anspruch liegt bei den Personensorgeberechtigten. Das heißt, rein vom Gesetz her haben Eltern eine starke rechtliche Position. Das kann man schon so sagen. Aber natürlich ist es im Bewusstsein auf Seiten der AdressatInnen anders.
Ja, dennoch ist es ja sehr wichtig, das auch einfach mal in dem Kontext jetzt zu hören, auch, dass man nicht immer nur denkt, man steht auf der Ohnmachtsseite, sondern das ist mein gutes Recht, dass ich Hilfe bekomme und ich da unterstützt werde und ich darf mir diese auch nehmen und wie jetzt gerade auch erläutert, auf welche Art und Weise auch.
Ja, genau.
Dankeschön. Ich würde gerne ein bisschen nochmal auf so einen Umschwenker in Ihrem Buch auf ein bestimmtes Kapitel eingehen, und zwar über empirische Erkenntnisse. Und zwar schreiben Sie über ein bestimmtes Konzept in Ihrem Buch, und zwar das Konzept der Lebensbewältigung von Böhnisch. Können Sie es erläutern? Was ist das? Was steckt dahinter?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz spannendes Konzept von Lothar Böhnisch, weil es tatsächlich so originär für die soziale Arbeit konzipiert wurde und auch schon mitgedacht wurde. Also das ist tatsächlich aus meiner Sicht der Vorteil. Und Lothar Böhnisch baut tatsächlich auf psychologische Modelle auch auf von Bewältigung, ergänzt diese aber um eine gesellschaftliche Nuance. Also das heißt, er sieht uns als Menschen einmal in unserer psychologischen Dimension, also psychischen Dimension, aber auch in unserer sozialen Dimension. Und er sagt, wir erleben Belastung, ja, wenn wir so ein Ungleichgewicht spüren. Also wenn beispielsweise eine Diskrepanz zwischen dem Ziel und dem tatsächlichen Ist-Zustand erreicht wird oder die Handlungsfähigkeit eingeschränkt wird, also so ein Unwohlsein, so ein Ungleichgewichtsgefühl, dann ist es so, dass wir danach streben und unsere Anstrengungen bemühen, diesen Zustand zu reduzieren, um wieder handlungsfähig sein zu können. Also das heißt, das Ziel ist Handlungsfähigkeit und so ein Gleichgewicht, das sagt er. Und dann differenziert er aber noch, und das ist eben das Spannende, dass er sagt, okay, es geht einmal mit Blick auf Handlungsfähigkeit darum, dass ich natürlich individuell handlungsfähig sein möchte, also für mich in mein So-Sein, so sage ich es jetzt mal relativ einfach. Und gleichzeitig gibt es natürlich die Anforderung von Gesellschaft, von Eingebundensein, sodass es auch Konventionen gibt, Normen und natürlich eine soziale Integration stattfinden soll. Und das heißt, zwischen diesen individuellen Bestrebungen und diesen Einbindungstendenzen oder Wünschen der Gesellschaft bewegen sich eben alle Menschen, ja, und natürlich dann auch die soziale Arbeit. Also einerseits möchten wir natürlich Adressatinnen befähigen, individuelle Kompetenzen auszubauen, ja, Lösungsstrategien zu entwickeln. Wenn diese allerdings jenseits der Normen sind, müssen wir natürlich gut prüfen, weil wir auch den Auftrag haben, gesellschaftliche Normalisierung in Anführungszeichen. Also das heißt, Abweichung, beispielsweise Jugendkriminalität etc., wird ja nicht von Seiten der sozialen Arbeit gefördert, sondern dann wird ja eben nach Alternativen gesucht. Böhne spricht von funktionalen Äquivalenten, dass kriminelles Verhalten in diesem Fall beispielsweise reduziert wird und stattdessen etwas gefunden wird, das den Normen eher entspricht, so sage ich es mal in Anführungszeichen. Gleichwohl, eine kleine Ergänzung kann man natürlich auch kritisch fragen, angesichts unserer pluralen Lebenswelten, inwieweit können wir noch von Normalität sprechen und wer setzt diese Normen eigentlich fest? Aber das nur als Ergänzung. Aber vielleicht gibt es so eine Idee, also es geht wirklich um Handlungsfähigkeit und in diesem Spannungsfeld, wie kann die erreicht werden?
Dankeschön. Wie könnte man dann diese Handlungsfähigkeit zum Beispiel auf unsere Beispiele jetzt gerade beziehen, mit mit der Familie, die jetzt zum Beispiel vor dem Gericht steht? Also da ist ja auch eine Handlungsunfähigkeit, in Anführungsstrichen natürlich, innerlich schon verankert. Wie könnten Sie das darauf bezogen nochmal mehr erläutern?
Ja, genau. Ich würde fast noch einen Schritt zurückgehen. Also wenn
Gerne.
Eltern tatsächlich da mit dem Vorwurf konfrontiert werden und dann erleben sie ja häufig so eine Ohnmacht, ja. Also so eine Idee, sie zuerst oder einige Eltern haben auch davon berichtet, dass sie gar nicht genau wussten, was jetzt von ihnen erwartet wird. Ja, weil sie hatten ja ihre Alltagstheorien, ihre Strategien, aber deutlich wurde, so wie sie bislang Situationen gemanagt haben, dass es sozusagen nicht mehr möglich. Ja. Dann müssen Eltern natürlich gut prüfen, wie sie den Anforderungen des Jugendamtes, also stellvertretend natürlich für die Gesellschaft, wie sie denen gerecht werden können, gleichwohl sie natürlich eigene Ansprüche haben. Und das ist zum Beispiel, ich versuche es zu veranschaulichen, die Idee von, ich nehme mir einen anwaltlichen Beistand, um einfach handlungsfähiger sein zu können. Eine nicht so gelungene soziale Handlungsfähigkeit ist das, was ein Vater berichtet hat, aber was natürlich aus seiner Wahrnehmung auch verständlich war, hat beispielsweise sein Kind entführt. Ja, für ihn vollkommen plausibel, er fühlte sich sehr handlungsfähig in dem Moment, aber natürlich sozial gar nicht akzeptiert, ja, oder gesellschaftlich. Und das heißt, auch dieser Vater musste überlegen, was mache ich, damit ich mich besser einpendeln kann. Weil klar war, dauerhaft ist das keine Lösung. Ja, also es geht immer um die Suche nach Handlungsfähigkeit und sich auch im Be Bewegen im Feld. Und das wäre dann bei Ihrem Fallbeispiel, Sie waren ja schon beim Familiengericht, ne, möglicherweise eine anwaltliche Begleitung, dann möglicherweise auch die Prüfung, ob mir auch eine kostenlose Beratung zur Verfügung steht, dann auch soziale natürlich Ressourcen zu mobilisieren, damit auch auf einer anderen Ebene die Belastung reduziert werden kann. Also da gibt es unterschiedliche Anknüpfungspunkte.
Das muss man erstmal jetzt alles hier sacken, wenn ich jetzt auch schon überlege, worüber wir generell schon im Interview gesprochen haben. Die ganzen Paragraphen, die ganze Wissensvermittlung. Ich würde
Ja.
jetzt aber noch mal einen Schritt weitergehen und zwar noch einen anderen Namen ins Boot holen. Und
Ja.
zwar Wolf. Und zwar, weil wir jetzt gerade über Lebensbewältigung gesprochen haben, generell um Bewältigung. Wie findet Bewältigung statt? Und in Ihrem Buch haben Sie eben auch angeschnitten Belastungs- und Ressourcenbalance von Wolf. Genau, können Sie uns mehr dazu erzählen? Und gerne auch in Anbetracht auf die soziale Arbeit natürlich.
Ja, genau. Also Klaus Wolf hat ja dieses aus meiner Sicht theoretische, aber sehr praxistaugliche Modell entwickelt. Ja, und er schärft damit nochmal so einen sozialpädagogischen Blick auf die Probleme beziehungsweise Situationen, die Menschen bewältigen müssen. Ja. Und er hat tatsächlich drei relativ simple Grundannahmen, die sich dann, also vor allen Dingen die dritte, nochmal als Arbeitsauftrag auch für die soziale Arbeit herauskristallisiert. Und die erste Grundannahme ist, dass unterschiedliche Menschen und Personen in ihrem Leben unterschiedliche Probleme bewältigen müssen. Also es ist erstmal eine Beobachtung, dass wir zwei beispielsweise höchstwahrscheinlich unterschiedliche Situationen bewältigen müssen, wenngleich es natürlich auch Übergänge gibt, die wir beide teilen, aber möglicherweise mit einem anderen Bewältigungsmuster und auch Erlebensmuster. Ja.
Sehr wahrscheinlich.
Genau, das ist erstmal, also das ist immer das Schöne, dass es relativ leicht verständlich ist, aus meiner Sicht, ja, und trotzdem wirkmächtig. Und dementsprechend folgert er aus dieser Wahrnehmung, dass nicht an sich das Problem problematisch ist tatsächlich, sondern das Problem wird problematisch, wenn fehlende Ressourcen da sind. Also das heißt, er koppelt ähnlich wie Boehnisch auch nicht nur die persönlichen Kompetenzen, die es braucht für Bewältigung, sondern auch weitergehende soziale Ressourcen etc. Also was steht Menschen auch in ihrer Lebenslage zur Verfügung, damit sie Probleme bewältigen können. Und Probleme werden eben dann herausfordern und oder auch zu herausfordern, wenn die Ressourcen fehlen. Und da sagt er eben in seiner dritten Annahme, dass es eben die Aufgabe von uns als soziale Arbeit ist, fehlende Ressourcen zur Verfügung zu stellen und oder den Zugang zu diesen zu ermöglichen. Also das heißt, es ist sozusagen der Auftrag an Fachkräfte, gut zu beobachten, welche Ressourcen den AdressatInnen fehlen, damit diese in einem zweiten Schritt zur Verfügung gestellt werden können. Natürlich bleibt es zu berücksichtigen, dass wir im Kontext von sozialer Arbeit ja nicht zwingend finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, sondern wir sind ja eher mit Blick auf personenbezogene Dienstleistungen unterwegs. Also das heißt, es geht darum, auch tatsächlich Menschen, Familien oder allgemein Adressatinnen zu begleiten. Ja, im Gespräch, in Unterstützungsmaßnahmen, damit sie zu den Ressourcen kommen. Das ist so sein Modell, was er zur Verfügung stellt, also mit Blick auf Belastungsressourcenbalance.
Ich finde, das haben Sie sehr verständlich rübergebracht und sehr verständlich erklärt.
Okay.
Beispiel. Wie sieht da aktuell so der Forschungsstand aus in dem Kontext? Also klar, davon wird so ungefähr gerne ausgegangen, aber wie sieht das so in der Realität gerade aus?
Also das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Also der Forschungsstand mit Blick auf Kindeswohlgefährdung oder Verfahren zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung, da würde ich mir noch mehr Forschung wünschen. Vor allen Dingen auch mit Blick auf Erleben von AdressatInnen. Also ich habe ja den Schwerpunkt auf Eltern gelegt. Aus meiner Sicht, das ist auch elementar, wirklich nochmal zu schauen, wie erleben Kinder und Jugendliche die Situation, wie erleben vor allen Dingen auch Jugendliche beispielsweise in Obhutnahmen etc. Also das ist auch noch ein spannendes Feld, was bislang noch gar nicht so stark erforscht ist. Also da gibt es tatsächlich noch viele Lücken, die wir noch zukünftig schließen können. Und ein wichtiges Feld, was es natürlich auch noch zu ergründen gilt, ist, dass es die Kindeswohlgefährdung bei Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung, weil das ja eine Zielgruppe ist, die höchstwahrscheinlich, so der aktuelle Stand auch, mit in die Kinder- und Jugendhilfe integriert wird. Also daher auch noch der Wunsch, dass das natürlich auch stärker forciert wird.
Okay, da freue ich mich ja gegebenenfalls, machen Sie ja noch ein paar Forschungen, ja? Da
Genau.
freue ich mich, Sie dann auch wieder hier zu haben. Aber klar, ich denke, das ist etwas, wo man auch nie sagt, so, bis hier und jetzt ist fertig. Und jetzt kann man hier alles verallgemeinern und jetzt gucken wir mal, das war so, 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 sondern es ist halt immer ein individuelles Thema. Aber klar, mehr geht immer, ne?
Genau. Mehr und auch unterschiedliche Zugänge, also qualitativ und quantitativ. Also das ist wirklich ein Mix, dass wir nach und nach ein etwas ganzheitlicheren Blick bekommen. Das wäre natürlich schön.
Ich würde tatsächlich schon zu meiner letzten Frage kommen, wenn Sie. Und zwar
Ja.
stelle ich immer gerne am Ende unserer Interviews eine ganz besondere individuelle Frage an Ihren Podcast-Gast. Und in Ihrem Buch schreiben Sie über Überleben, den Umgang mit dem ganzen Prozess. Und was würden Sie jetzt Betroffenen in dieser Situation mit auf den Weg geben? Was Ich stelle immer gerne die drei goldenen Regeln oder die drei Tipps, die für Sie besonders wertvoll sind in dieser Situation, was Sie gerne mitgeben wollen, aus
Ja.
Ihrer eigenen Erfahrung, aus Ihrer Sicht.
Das ist natürlich eine hervorragende Frage, die allerdings schwierig zu beantworten ist. Natürlich. Ich weiß gar nicht, ob es drei Tipps gibt, aber ich würde mir in erster Linie wünschen, dass, wenn Eltern betroffen sind davon, dass nicht so ein Schamgefühl entsteht. Und dass auch Fachkräfte diese sensible Thematik so bearbeiten, dass keine Scham entstehen muss, weil natürlich viele Aspekte zu einer Kindeswohlgefährdung führen können. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, das auch zu berücksichtigen. Und dass Scham gerade auch mit Blick auf Kooperation und Weiterentwicklung eher hinderlich sein kann. Ja. Ich würde Eltern wünschen, dass sie sich tatsächlich noch stärker vernetzen. Ja, also dass auch offensiv damit umgegangen wird, was passiert ist. Das erfordert natürlich auch eine Offenheit, das ist mir klar. Und so ein Bewusstsein dafür, dass man sich nicht schämen muss. Aber ich glaube, dass es entlastend sein kann. So ist auch meine Erfahrung. Ich habe auch mit Eltern in Seminaren gearbeitet, in einem Raum darüber sprechen zu können, der relativ neutral ist dahingehend, dass sie keine Konsequenzen befürchten müssen. Das ist aus meiner Sicht nochmal wichtig. Und ich würde mir natürlich, ja, wir hatten jetzt den Blick auf die Eltern, von den Fachkräften würde ich mir tatsächlich auch nochmal wünschen, so eine Auseinandersetzung mit den Vorstellungen, welche Idee haben wir eigentlich von Eltern? Also was schreiben wir Eltern zu? Was schreiben wir Eltern zu, wenn sie ihre Kinder möglicherweise gefährdet haben? Und wie beeinflusst das auch unseren Zugang zu Eltern? Also das wäre noch so ein dritten Wunsch, den ich hätte, weil ich glaube, es braucht auch ein Zutrauen an Eltern oder in Eltern, dass die bereit sind oder sein können, Dinge zu verändern. Möglicherweise in einem anderen Tempo, aber dieses Zutrauen und Vertrauen braucht es natürlich, um auch Eltern mit ins Boot nehmen zu können, dauerhaft.
Absolut. Und ich glaube auch mit dem, gerade mit der letzten Regel, mit dem letzten Tipp, kann man auch sehr, sehr viel vermeiden oder einfach sehr viel gar nicht erst so hoch aufkommen lassen, sondern einfach in ein ganz anderes Miteinander mit den Eltern kommen, wenn man das aus einer anderen Perspektive betrachtet und vielleicht ein bisschen achtsamer an die Situation geht oder vielleicht auch nicht direkt eine Voreinstellung diesbezüglich hat.
Beziehungsweise diese kritisch reflektiert. Also ich glaube, keiner ist frei von irgendwelchen Ideen,
Nein.
Vorstellungen etc. Aber entscheidend ist so ein Bewusstsein dafür, dass welche Vorstellungen prägen mich, welche Vorannahmen etc.
Sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube,
Dankeschön.
da haben wir definitiv etwas für Fachkräfte sowie auch für die Eltern selbst und Wahnsinn. Ich glaube, das haben wir jetzt erstmal sacken lassen. Die, die es auch an einem Stück durchgehört haben, die dürfen sich auch, glaube ich, gerade mal auf die Schulter klopfen. Viel wichtiges Wissen, auch dass definitiv an niemand vorbeigehen sollte, ob an Fachkräfte oder eben an Privatpersonen genauso. An dieser Stelle würde ich auch gerne um Weiterleitung bitten an, an jeden, der das jetzt zum Beispiel hört, egal in welcher Rolle man ist, da einfach vielleicht an die Person, die man, die jetzt vielleicht einmal in den Sinn kommt, da einfach weiterzuleiten, dass das ein spannendes, wichtiges Interview war. Genau, und das einfach groß zu tragen, weil es einfach wichtig ist, für alle Seiten mehr sich darin auszukennen. Und in diesem Zusammenhang würde ich aber auch direkt nochmal Ihr Buch erwähnen. Und zwar findet man das natürlich auch in der Infobox und alles Weitere, was es ebenfalls auch noch zu Ihnen gibt, ist ebenfalls in der Infobox verlinkt, dass wenn man neugierig ist und mehr von Ihnen hören möchte, egal worüber man das jetzt hört, per Audio oder auch wirklich mit Video sich anschaut, ist alles in der jeweiligen Infobox mit dabei. Und bevor ich jetzt zum Abschluss komme, wollen Sie vielleicht noch etwas sagen? irgendwas Wichtiges auf sich aufmerksam machen oder?
Nein, ich bedanke mich einfach für die Möglichkeit, den Blick auf Eltern zu wenden. Und ich glaube, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass wir uns noch stärker mit AdressatInnen beschäftigen, Eltern, Kinder und Jugendliche, und da den Blick öffnen.
Dankeschön. Ja,
Dankeschön.
Dann war das Interview mit Professor Dr. Michaela Berghaus. Ich danke Ihnen sehr, 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 dass Sie für Ihre Zeit, dass Sie hier waren, für alle Zuhörer, aber auch genauso, die hier eingeschaltet haben, zugehört haben und eben auch die Relevanz in dieser Thematik sehen. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei waren. Und ansonsten verabschiede ich mich dann an dieser Stelle. Und genau, nochmal danke an Sie und an alle anderen Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.